Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines neuen KI-Lieblingspodcasts, Layer 8.9. Hallo Barbara.
Hallo Jochen, was haben wir denn heute für ein schönes Thema?
Ich habe da was nicht verstanden. So könnten...
Herzlich willkommen zur Sprechstunde mit AI Babsi bei Layer 8.9. Der Jochen hat was nicht verstanden.
Das genau. Ist ein bisschen... So könnte ich ein großer... unserer Podcasts starten. Nein, also hängen geblieben bin ich, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich niemanden auf eine falsche Fährte führe, bin ich an einem Post von VentureBeat, die haben ein Podcast-Gespräch mit dem AI-Lead von Notion, dem Ryan Nystrom, gefeatured und haben da irgendwas über Markdown erzählt und ich bin dran hängen geblieben, weil ich im Moment gerade darüber nachdenke, wie ich meine Artikel unter Umgehung des CMS abspeichere und direkt auf die Webseite bringe. Und habe da eben auch über Markdown nachgedacht und bin dann daran hängen geblieben und dachte so, das hat irgendwas mit mir zu tun. Dann habe ich irgendwann gedacht, so, das hat gar nichts mit mir zu tun. Und jetzt frage ich mal die Barbara, was der ganze Scheiß eigentlich überhaupt soll. Pardon my French. Also, es geht eigentlich darum, dass Notion auf einer professionellen Basis mit KI arbeitet. Sprich, da sitzen irgendwelche Entwickler, müssen in der KI-Infrastruktur Prompts einbetten in irgendein Framework. Und die haben dazu bisher JSON verwendet. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein Westentaschenentwickler. Ich bin mal Product Owner gewesen. Ich weiß, was JSON ist und weiß, wo das eingesetzt wird. Und als ich gelesen habe, die verwenden JSON, um ihre Prompts zu verwenden, saß ich da, hatte ein riesengroßes Fragezeichen und dachte mir so, ich spreche mit dem Ding. Warum gebt ihr ihm JSON? Und jetzt haben sie eben als bahnbrechende Erkenntnis herausgebracht, dass Markdown, die native Sprache des Reasoning-Prozesses ist. Und ich sitze da und denke mir so, Hilfe, was tun sie da und warum tun sie das? Was ist da los?
Ja.
Barbara, was?
Ich habe eine ähnliche Reaktion. Was tun sie da und wie viel Kohle haben sie zum Fenster rausgeschmissen? Also sie hätten die Millionen auch nicht verbrennen müssen. Ich habe da eine ganz schöne Kontoverbindung. Ihr hättet mir die Kohle auch überweisen können. Weil als mir der Jochen dann diesen Post und den Podcast und sowas geschickt hat, saß ich leider da und wollte kurz zum heulenden Keller gehen, weil ich mir gedacht habe, jo, also irgendwie erreiche ich die Leute scheinbar mit meinem Wissensstand nicht und meine lieben Kollegen auch nicht, aber man kann, also das wird garantiert den zweistelligen Millionenbetrag bei Notion gekostet haben, diese Erkenntnisse, die sie da jetzt als bahnbrechend verkaufen. Aber angesichts der anderen Art der Irritation, die Jochen hat, dachte ich mir, wir bringen unsere Irritationen mal zusammen und warum die eine Seite des Tisches sich denkt, hä? Und die andere auch und hoffen dann in der Mitte uns mal zu treffen. Denn wie gesagt, meine Reaktion war ähnlich, aber aus anderen Gründen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir ein Comic wären, wären unsere beide Fragezeichen quasi in unterschiedlicher ja. Richtung spiegelbildlich dargestellt. Ja, weil ich nicht so ganz verstanden habe, was sie da eigentlich in dem Framework mit JSON tun und warum sie das tun.
Okay, fangen wir ganz vorne an. Wenn ihr in die Shownotes reingeht und den LinkedIn-Artikel lesen werdet, wo auch dann alles weitere verlinkt drin ist, dann werdet ihr eine Zeile lesen und das ist Why This Matters for the Technical Decision Makers. Das heißt, am Ende des Tages ist das schon ein kleiner Hinweis darauf, auf die Gruppe, die gerne JSON promptet. Und zwar sind das Tech-Leute, also Menschen, die ein bisschen mehr Codeverständnis haben, häufig Engineers oder sonst irgendwas sind, also die klassischen Tech-Leads, haben ganz am Anfang herausgefunden, mit völliger Berechtigung übrigens, das natürliche Geblubbere, was wir da so gerne in ein LLM reinballern, so 2023, liebes ChatGPT, ich habe heute übrigens einen ganz schlechten Tag, kannst du mir mal bitte meine E-Mail überarbeiten, damit mein Chef nicht mich kündigt, vielleicht nicht die beste Prompt-Strategie ist. Und haben dann angefangen, ein Format zu benutzen, also in dem Fall JSON, was in ihrer Welt quasi eine Gen-AI, noch dazu, weil sie ja ganz häufig auf den APIs gearbeitet haben, also nicht in ChatGPT, sondern gleich mit dem rohen Modell. Und damit kamen sie dann, haben sie festgestellt und auch eine relativ gute Feststellung, geprompt geblubbere schlechter Output, JSON besserer Output.
Einfach daran liegt, dass sie quasi den Prompt nicht in ein fluffiges Gespräch, sondern in ein strukturiertes
Format gebracht haben. Genau, also das heißt, sie haben festgestellt, unter strukturiertes Prompten führt zu besseren Ergebnissen.
Deswegen hat mich das so irritiert, weil ich da saß und dachte, ihr habt jetzt rausgefunden, dass man mit einem Sprachmodell besser spricht. Bitte was?
So, jetzt geht es aber
bin
einen Schritt
dumm,
weiter.
Oder?
Nee, jetzt geht es einen Schritt weiter. Jason ist insbesondere auf der Schnittstelle so das natürliche Modus, wie das technische Tierchen quasi mit dem Ding spricht. Was man dann aber nicht weitergedacht hat, war, dass wir trotzdem, wie du gerade Jochen schon gesagt hast, es ist ein Large Language Modell, es ist ein Sprachmodell. Eventuell könnte Code, also Jason ist ja am Ende des Tages Code, vielleicht nicht die beste Formatierung sein. Und jetzt passiert etwas sehr Lustiges, denn jetzt entdecken die Tech-Welt andere Formatierungen. Sie entdecken Jamals, sie entdecken das XML und sie entdecken dann irgendwann, und das ist das, was Notion jetzt entdeckt hat, haltet euch fest an euren Schreibtischen, Fahrrädern oder Lenkrädern. Sie haben das Markdown-Format entdeckt. Und da muss jetzt ich kurz quasi den Tisch auf die Schreibtischplatte schmeißen und mir denken, das fällt euch jetzt auf. Ihr hättet auch einfach mal einen Data Scientist fragen können von Anfang dazu mal, schon immer, denn es ist gute, es gibt bessere und es gibt optimale Prompt-Strategien, was die Formatierung angeht. Und die zwei einzigen Formate, die beständig outperformen, sind in Pi mal Daumen 80% der Fälle Markdown und in den anderen 20% XML. Das wissen wir aber auch schon sehr lange und jede verdammte Studie bestätigt das. Und Notion hat jetzt, das ist rausgekommen jetzt, das Interview in 2026, bis Ende 2025 gebraucht, um das rauszufinden. Wir können jetzt mal in Euros hochrechnen, dass das garantiert ein zweistelliger Millionenbetrag war. Das heißt, Jochens Irritation ist genauso gerechtfertigt wie meine Irritation. Die Gründe sind unterschiedlich und euer Takeaway ist, Markdown oder XML und verdammte Hacke, testet die Strukturen eurer Prompts durch.
Ja, das ist faszinierend. Was ich hier ganz interessant fand, und das führte mich wieder so ein bisschen gedanklich in die, wie soll ich sagen, in meine Welt zurück, in diese Handelswelt. Die diskutieren da auf so einem Punkt rum, wo sie sagen, es ist nur dann gut, wenn du es einem Menschen, wenn du es genauso erklärst, wie du es auch einem Menschen erklären würdest. Also wenn dein Prompt so ist, wie wenn du mit einem Mitarbeiter sprichst. Und
ja.
Sie kumulieren dann diese bahnbrechende Erkenntnis in den Punkt, dass für ein Sprach-LLM das besonders gut verständlich ist, was auch ein Mensch versteht. Entschuldige bitte.
Also wir haben 2026 und die Erkenntnisse aus dem Silicon Valley sind wirklich bahnbrechend.
Ja, also ich muss manchmal grinsen, weil ich ähnliche Effekte erlebe, weil, keine Ahnung, Menschen im SEO-Bereich darüber sprechen, wie man quasi seinen Inhalt mit diesem Geo-Kram für die Maschinen optimiert und dann, keine Ahnung, irgendwas aufführen. Und dann geht es beispielsweise darum, wie man dann, wenn man mal so ein Agent kommt, der eben was kaufen will, wie man da eben besser drauf reagiert. Also ja, da gibt es natürlich infrastrukturelle Themen, wie dass der Checkout dann auch mit jedem und bla bla bla, keine Ahnung, lassen wir es mal außer Acht. Es ist einfach nur, ganz oft ist es, wenn irgendwer, Perplexity oder sonst wer, da sitzt und versucht herauszukriegen, ob das Produkt, was derjenige ihm gerade in diesem Chat beschrieben hat, zu dem passt, was er in diesem Online-Shop findet, auf dem er gerade als Agent unterwegs ist, dann ist das, was jetzt endlich ausschlaggebend dafür ist, wie gut dieses Produkt beschrieben ist. Also wenn ich eine Wanderhose für einen sehr spezifischen Anwendungszweck mit einer sehr spezifischen Temperatur und einer bestimmten Materialie suche, dann funktioniert das eben nur, wenn das auf der Webseite so beschrieben ist. Und viele von denen, die dann hier über Geo und SEO sprechen, gelangen dann irgendwann zu der Erkenntnis, dass die Informationen, die bisher viele auf ihren Webseiten ihren Kunden anbieten, eben so unvollständig sind, dass der Agent nicht zu einer vollständigen Einschätzung gelangt. Und dementsprechend wird dann das Produkt oder das Ergebnis nicht berücksichtigt. Also banal gesagt, wenn ihr sowas machen wollt, dann sorgt einfach dafür, dass das, was ihr da produziert, für Menschen besser verständlich ist. Dann ist es auch für den Agenten besser verständlich.
Spoiler Alert, ja, noch dazu, weil im Zweifelsfall ja ein Agent nicht sich selbst steuert, sondern ein Mensch den Agenten steuert. Und jetzt bleiben wir mal beim Beispiel Wanderhose. Ich schaff's vielleicht noch, Wanderhose Gore-Tex einzugeben, weil ich das vielleicht noch gerade als Material kenne. Vielleicht gibt's aber auch noch andere coole Wanderhosenmaterialien, die kenne ich da nicht. Dann schreibe ich natürlich eine Beschreibung, was das Material sein soll und nicht den Fachbegriff. Und in der Welt, von der dann zum Beispiel da immer gesprochen wird, maschinenlesbar, stehen dann 25.000 Fachbegriffe drin, die weder die Maschine zusortieren kann, weil die weiß natürlich, dass dieses Material wasserabweisend, atmungsaktiv und besonders schön und reich macht. Und nicht ich reinschreibe, ich möchte meine Wanderhose, die hat folgende Kriterien, such mir dazu was raus. Da fängt es halt schon an. Also diese ganze Geodiskussion, das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal vertiefen, aber das führt uns wieder zu diesen professionellen Umgang finden mit der AI, heißt halt auch in der Grundlage mal verstehen, was die Dinger eigentlich tun und wie sie funktionieren. Besonders als Tech-Lead. Also wenn ich der AI-Lead bei einer Company bin, dann erwarte ich ein bisschen mehr Data-Science-Kompetenz als das, was in diesem Podcast da durchgespiegelt ist. Uiuiuiuiui.
Was hier noch mit auftaucht, ist ein Shift in Richtung deterministische Abläufe, Determinismus. Sie sprechen darüber, dass man einen breiten Shift über den Tech-Stack hinweg in diese Richtung findet. Also auch da bin ich irgendwie da gesessen, habe mich ein bisschen am Kopf gekratzt, weil wenn ich Claude beispielsweise die Entscheidung darüber überlasse, welche Integration er jetzt für meinen Arbeitsauftrag verwendet, dann versucht er unter Umständen, meine Google Docs-Datei in OneDrive zu finden, falls er nicht versucht, sie über Canva zu öffnen.
Also grundsätzlich auch da versuchen wir nochmal Data Science Semester 1 zu wiederholen. Es gibt eine einfache Regel, die man am Anfang einfache Mathe auf einfache Probleme und komplexe Mathe auf komplexe Probleme. Ja, das schmeißen wir ab und zu dann später in weiteren Semestern um, aber am Ende des Tages lernst du immer folgende Erkenntnis. Wo deterministische Prozesse eine solide Lösung liefern, schmeißen wir keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und das ist das, was jetzt auch Notion rausgefunden hat. Warum überlassen wir einem LLM die Auswahlmöglichkeiten der Marmeladengläser, wenn wir auch einfach eine SQL-Query schreiben können, dass es genau das tun soll? Das ist in der Data Science eine Standardmethodik, die wir auch in Model Ensembles bauen, weil wir möchten ja möglichst viel Stabilität injizieren, nicht immer die höchstmögliche Performance. Das ist wieder ein anderer Use Case, also Stabilität, Reliability, aber auch Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Und das kann ich halt eben ganz klassisch Tag 1 der Data Science tun, wenn ich sehr genau überlege, okay, ich brauche, keine Ahnung, die Kaffeetasse mit dem blauen Muster, dann sage ich dem Modell, nimm die Kaffeetasse mit dem blauen Muster und nicht entscheide dich für eine Kaffeetasse, die vielleicht dunkelblau ist oder sonst irgendwas. Oder überlasse dem Modell, welche Kaffeetasse benutze ich denn heute? Und wir kommen, und das ist total skurril, also wenn du mich fragst, ich gucke da drauf, wie gesagt, zurück zu, ich kann ja hochrechnen im Kopf, was die diese Erkenntnisse gekostet hat. Die haben da monatelang an irgendwas rumgebastelt, um dann festzustellen, okay, wir schmeißen einfach zwischen den Agent und den Agent eine SQL-Query rein. Wow, wir machen einen klassischen Tool-Call. So ganz klassisch, hard-coded. Alter, da sind Unsummen den Bach runtergegangen. Für Erkenntnisse, die man, weiß ich nicht, also die gibt es quasi gratis an der Straßenecke. Das ist schon relativ beeindruckend. Also das schon auch wieder hier, das ist eine Erkenntnis. Das hat das Silicon Valley gut rausgefunden.
Ja, also manchmal frage ich mich, ob das einfach unheimlich viel der KI-Berichterstattung, auch gerade von KI-Influencern geht eben in die verständliche Richtung darüber zu diskutieren und auszuprobieren, was so ein LLM in Anführungszeichen alleine hinbekommt. Natürlich kann ich ein LLM darum bitten, keine Ahnung, das Wetter für morgen einzuschätzen mit einem ewig langen Prompt anhand von keine Ahnung, was er recherchieren soll und schickt dann Deep Research drauf. Oder ich kann ihm halt einfach sagen, ruf bitte, mach einen AP-Call bei einem Wetterdienst und gib mir die Temperatur aus.
Ja, Fenster rausgucken ist auch eine Variante. Eine Website besuchen, die da wetter.de heißt, auch eine Variante. Google hat auch eine sehr solide Lösung. Wetter plus Postleitzahl eingeben, gibt eine saubere Wetterprognose. Wir kommen aus einer Welt und deswegen, also ich meine, toi toi toi, verdient dieses Unternehmen genügend Geld. Ansonsten, glaube ich, würde ich echt kotzen. Wir kommen aus einer Welt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich mal dazu sagen soll, wo dieses Ausprobieren als das Maß der Dinge gilt. Es gibt kein Grundlagenverständnis. Wie gesagt, wir reden hier über Dinge, die bringe ich meinen Bachelorstudenten seit mehreren Jahren jetzt, also über einem Jahrzehnt halte ich einen Lehraufgang in Data Science für Bachelor, Master, PhD, was auch immer, habe sie alle vor der Brust gehabt. Und immer noch, das sind die Basics. Das sind die gnadenlosen Basics, aber nicht nur in der Data Science, sondern auch in der Softwareentwicklung. Das sind die Basics der Basics. Und jetzt, nur weil es jetzt GenAI ist und wir ein Kilo LLM scheinbar auf jeden Scheiß draufschmeißen können, experimentieren wir, verbrennen Finanzmittel von Unternehmen, was ja nicht unsere eigene Kohle ist, und hypen jeglichen Schrott auf jeglicher Social-Media-Plattform als die neueste Erkenntnis. Wir hatten vor ein paar Wochen, gab es Thun. T-O-O-N. Und dann hat da so ein, ich glaube, in dem Fall war es sogar ein Berliner Startup, rausgefunden, jetzt haltet euch fest, jetzt kommen wir kurz zum Anfang retour, dass JSON nicht das optimale Format ist, aber so ein manipuliertes JSON-Format ist gut. Das Ding hing genau zwischen einem Markdown und einem XML-Format. Der einzige, jeder, also ein paar Leute, Kollegen von uns, die dann auch einen Morgen finden sie XML raus, was übrigens in jeder verdammten Dokumentation der Modell-Foundation, Modell-Provider drin steht, ist Markdown und XML. Da steht nichts anderes drin. Lesen hilft.
Also es erinnert mich so ein kleines bisschen an diesen ich weiß gar nicht, wer von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich daran noch erinnern kann, aber es gab mal so ein Ding, wo man irgendjemand anfing, guck mal, die haben eine Methode gefunden, mit der sich LLMs untereinander unterhalten können. Und dann haben sie den Sprachmodus von den beiden LLMs gestartet und hatten irgendeine Modulation dazwischen geschaltet, wo die quasi über Sprache Daten übertragen haben. Und die alten Kellerkinder von uns saßen so da und sagten, ach, guck mal, geil, sie haben das Modem erfunden.
Aber das ist halt genau das. Also es ist 2026 und so ein Post und du fragst dich echt, was habt ihr die letzten Jahre gemacht? Also habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass ein Bereich, der 80 Jahre alt ist, der solide Best Practices kennt, der solide Grundlagenforschung kennt, der Experten und Expertinnen, ja, ich weiß, wir sind wenige, aber Frauenquote hochgehalten, kennt, dass wir den ganzen Tag Däumchen gedreht haben und einen Job nicht gemacht haben?
Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich versuche mich gerade so ein bisschen in eine Product-Owner-Brille, so in einem Company-Kontext wieder zu versetzen und überlege so, was zu sowas führen kann. Das eine, was ich überlege, ist, so das Management von oben sagt, ihr müsst jetzt hauptsächlich auf GenAI setzen, weil das ist das, was im Moment alle wollen. Ne? Das ist dann das Erste. Und das Zweite ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist jetzt irgendwas vollkommen Neues rausgekommen, was noch nicht jeder so ganz verstanden hat, weil eben auch in der Wissenschaft und in der Studienlage ja oft so Sachen rauskommen wie, keine Ahnung, irgendein Forscher probiert was aus, was macht denn das LLM eigentlich, wenn man dieses oder jenes tut? Und das guckt man sich an und dann guckt man sich die Leute an, die irgendwelche Use Cases mit KI-Assistenten durchspielen und einfach mal gucken, hey, was passiert denn, wenn ich zu dem KI sage, versuch mal ein Unternehmen zu gründen oder versuch mal dieses und jenes zu machen und die dann einfach aus Experimentierfreude heraus einfach mal gucken wollen, wie lange das LLM kommt, dass sie dann irgendwann in so eine Schiene gekommen sind, so, weil ich meine, auf unserer einfachen KI-Literacy-Basis empfehlen wir den Leuten ja auch, probiert aus, experimentiert rum, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, was das macht. Kommt mir das so vor, als wären die in dieselbe Schiene geraten, als hätten die sich hingesetzt und hätten gesagt, so, jetzt versuchen wir mal, wenn wir mit professioneller Infrastruktur auf ein LLM schießen, ob das Ding dann auch ohne die ganzen üblichen Logiken und Tools auskommt. Und werfen mal alles, was wir über Softwareentwicklung wissen, über Bord.
Ich bin da bei dir. Und wir sagen ja auch immer, ihr experimentiert. Aber jetzt mal ernsthaft. Wenn ich jetzt, ihr seid neu in dem Feld, ihr habt noch nicht viel mehr Berührung mit GenAI gemacht. Wie viele Stunden experimentierst du, bevor du den verdammten Profi anrufst?
Also, wenn ich jetzt meine PO-Brille wieder zurücksetze, ist eigentlich das Erste, was ich mache, ich mache eine Schätzung. Also ich brauche ein Grooming, ich brauche, bevor ich anfange mit dem Scheiß, eigentlich schon jemanden, der sich damit auskennt, der mir sagen kann, was ich tun muss und wie lange das ungefähr dauert. Ich würde da jetzt nicht ohne Hilfe rangehen.
Ich kann es euch beantworten. Benutzt ein GenAI-Tool eurer Wahl, fangt mit einem Gratis-Account an und spielt so lange rum, bis ihr ins Limit reinläuft. Also ChatGPT ins Limit reinlaufen. Gratis-Account. Schritt 2. Du gibst die 20 Euro aus. Für welches Tool auch immer. Claude, ChatGPT, irgendwas, ist mir völlig egal. Und dann nimmst du dir 10 Stunden bis 20 Stunden vor und experimentierst. Mit allem Möglichen, was sich bei drauf den Bäumen ist. Das heißt, wir haben einen ersten Lauf, der vielleicht so 1-2 Stunden ist. Und dann haben wir 10 bis 20 Stunden. Und dann musst du einen Schritt zurücktreten. Und dann musst du rausfinden, wo das Problem liegt. Ist es die Technik oder bist es du? Hand ins Feuer, und wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, wisst ihr schon mal nicht die Technik. Die LLMs sind verdammt gut geworden. Es liegt also an euch. Und jetzt habt ihr ein paar Möglichkeiten. Jetzt könnt ihr solche hoffentlich natürlich so coole Podcasts wie uns, aber es gibt noch viele andere Podcasts, die auch eine gute Grundlagenbildung versuchen in dem Bereich. Ihr hört euch mal Podcasts, ihr sucht euch ein YouTube-Video raus, ihr sucht euch einen Kurs raus, gratis, sonst irgendwas. Guckt ein paar YouTube-Videos. Und jetzt investiert ihr vielleicht nochmal 10 bis 20 Stunden, um irgendwie zu verstehen, wie der Kladderadatsch funktioniert. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage. Möchte ich AI professionell benutzen? Oder ist es für mich was meines privaten Lebens? Es ist nicht Teil meines Jobs. Eine Freundin von mir ist Krankenschwester, die sagt, ich spiele viel damit rum, aber aktuell sehe ich den Use Case nicht bei uns im Krankenhaus, weil ist bei uns nicht so relevant. Für mich ist es privat. Musst du jetzt genau den gleichen Aufwand in die Bildung reinschreiben wie von mir als ein Journalist? Nein, der Journalist wird das Tool professionell nutzen und jetzt kommt es zu einer harten Entscheidung. Jetzt musst du anfangen, Geld zu werfen. Das heißt, wir haben jetzt über ein Investitionsvehikel gesprochen von quasi nur gratis. Und jetzt hast du so vielleicht so 10, quasi maximal 40 bis 45 Stunden investiert. Wenn du jetzt an dem Punkt noch nicht bist, dass du wirklich dich mit Grundlagen beschäftigt hast, vielleicht meinen ersten Workshop, meistens sowas wie ein Einstieg in KI, Grundlagenprompting oder vielleicht sogar schon auch Advanced Prompting, je nachdem, wie gut die Grundlage ist. Aber spätestens nach 100 Stunden muss der Punkt kommen, dass, wenn ich einen professionellen Use Case habe, ich in meine AI-Bildung investieren muss. Weil alles darüber hinaus, die Opportunitätskosten, die ich erzeuge mit meinem Pseudo-Rumexperimentieren und meinem Pseudo, ich glaube ja schon was zu wissen oder nicht zu wissen, mich eine Unmenge an Asche kosten. Egal, ob es die nervigen Partner und Partnerinnen sind, was spielst du denn da schon wieder rum? Mein eigenes Wissen, weil ich gar nicht weiß, wie die Tools funktionieren, ich keinen professionellen Einsatz hinbekomme. Nach spätestens 100 Stunden muss Schluss sein. Und in einem Unternehmen, das unkontrolliert Experimentierfelder erlaubt, die haben wohl schon mal zu viel Kohle auf dem Konto. Was anderes ist, also, und wie gesagt, also ich habe ja als Einstiegskriterien zum Beispiel bei mir in meinem Train the KI Trainer, habe ich immer gesagt, so, ihr müsst Heavy User sein. Das heißt, ich erwarte irgendwie so eine, über die letzten paar Monate, von mir ist im letzten Jahr so eine 100-Stunden-Nutzung. Und ich erwarte auch eine bestimmte, ich habe mir irgendwie schon Bildung in dem Bereich. Das heißt, entweder die meisten Titatlanten landen leider dummerweise bei mir in der zweiten Ausbildung, weil die erste scheiße war, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Aber man hat in irgendwelche Sachen investiert, in mehr oder minder Kurse, in mehr oder minder Fortbildung, dann macht so eine Riesenausbildung Sinn. Und wenn ich ins Advanced Prompting reinkomme oder sonst was, dann habe ich so 30, 40, vielleicht 50 Stunden rumexperimentiert. Ich kenne so ein paar Prompting-Schemes, so ein paar Grundlagengeschichten. Wir haben auch hier schon mal eine Folge dazu gemacht und denke mir jetzt, okay, irgendwie muss da mehr gehen. Aber ein Unternehmen wie Notion, was ja scheinbar jetzt, ich meine, GenAI ist Mature Technology bereits seit Anfang 2025, diesen Grad, also ich hoffe bitte um Gottes Willen, dass Notion das schon bereits in 2024 herausgefunden hat und in 2025 nur noch durchexerziert hat, aber bitte nicht diese Erkenntnisse 2025 gemacht habe, weil das wäre echt bitter als Aussage über die Fachlichkeit, die hinter so einem AI-Lead steckt. Und ja, ich bin bei dir. Natürlich wird immer groß geschrien, wie wir schmeißen KI auf alles. Ich sag's euch, wie es ist. AI first ist keine Option. Dann passiert nämlich genau das, weil ich alles andere, was diese Wissenschaft, die ja Und ein wissenschaftliches Paper ist nichts, was ich im Unternehmen hoffentlich nochmal reproduziere. Dafür hat es doch jemand geschrieben. Sondern ich muss meine Erkenntnisse aus diesem Paper, die ist da, zum Beispiel Entrophic und seine Vending Machines, doch ableiten und sagen, was ist die Transferleistung aus diesem Paper? Wie kann ich das reproduzieren in meiner Architektur, damit ich den Fehler nie nochmal machen muss und das Experimentierbudget ausgeben muss? Was sind wir denn alle? AI Frontier Labs? War mir neu, dass ich für eins arbeite.
Ja, es gibt ja auch bei den Studien, wenn man sich die zusammenfassen lassen will, es gibt da schon so eine Zusammenfassung am Anfang von den Studien. Und vielleicht kann man da auch mal irgendwie noch drauf hinweisen.
Ja, ich so ein Abstract. Also so Studie. Den Abstract, man kann den nochmal schon mal durchlesen und dann geht es zum Conclusion. Diese Papers sind sehr strukturiert, sehr gleich aufgebaut.
Ja, das wäre hilfreich. Ja, ich habe mir, ich habe da nochmal drüber geguckt, was die denn noch so irgendwie erkannt haben. Mhm. Und sie sprechen von einem 150k Token Sweet Spot. Was meinen sie denn damit?
Also, die meinen damit, und der ist ganz spannend. Weil das hat mich ein bisschen gefreut, das zu lesen, weil das ist ziemlich deckungsgleich mit dem, dem ich auch immer empfehle. Hey, ich sage nämlich auch mal so 125.000 bis maximal 175.000 Tokens. Das ist so der Sweet Spot. Müssen wir ein bisschen gucken. Ich finde aber gut, dass sie auch auf die 150k gekommen sind. Spoiler Alert, auch das ist übrigens, auch das ist klassische Data Science. Grundsätzlich hast du ja die sogenannten Token Window Function. Das heißt, das ist die Funktion, wie groß dein Token Context Window ist, wenn du den Prompt eingibst. Der Prompt wird verarbeitet, also es gibt Input und Output. Und diese Token Windows sind extrem groß geworden. Gemini zum Beispiel hat ein bis zu 1 Million großes Token Window. Wir wissen aber, dass das nicht unbedingt komplette ist, denn das sind manchmal sind es synthetische, und dass es nicht sinnvoll ist, diese Token-Function voll auszunutzen, weil du dann eben, und das sprechen sie auch an, Geschwindigkeit, aber auch Reliability, Halluzination und all sonst irgendwas, nämlich ziemlich den Bach runtergehen können. Für alle, die in Consumer-Anwendungen ist, das ist immer dann, ihr nutzt den Chat so lange. Also viele nutzen ja so einen Chat, der ist ja schon längst tot, das ist die Aussage, kennt ihr von mir schon, der Chat ist tot, weil du halt so viele Iterationen mit dem Chat gemacht hast. Das ist diese Token-Funktion. Und wir sehen in professionellen Anwendungen, und das kann man auch relativ gut messen, aber wie gesagt, es hat sich eben gezeigt, auch aus vielen anderen Gründen, dass eben so der Sweet Spot eben wirklich so um die 128.000 Token übrigens, 150.000, 175.000 Token eigentlich so der Sweet Spot für die Anwendungen sind, besonders für agentische Anwendungen. Da davor ist der Kontext und der Prompt zu klein und danach verliert es ganz gerne mal den Faden, also wieder das Ding, also das andere Ding weiß nicht mehr, auf was es sich beziehen soll. Und das ist eben dieser Hintergrund von den 150.000 Token. Das kann man relativ sauber evaluieren, und das zeigt sich aber momentan auch nicht nur in Studien, sondern auch in all unseren Projekten, dass das so wirklich so ein sehr, sehr solider Spot ist. Keine große Überraschung übrigens, auch das kann man, da fangen wir mal an zu messen, auch da gibt es Grundlagenforschung zu.
Okay. Ich habe neulich mal ausprobiert, wie lange es dauert, bis ich bei Claude im Chat an diese Grenze rangerate. Und habe das Ding mal bis zum Ultimo getrieben, und dann hat er etwas gemacht, was ich auch nicht so richtig zuordnen konnte. Er fing an, den Chat zu komprimieren. Mhm. Also er sagte so, ich komprimiere jetzt die Unterhaltung, damit du weiterschreiben kannst. Ich dachte mir, was tust du jetzt? Also ich meine, klar, jetzt habe ich das Ende des Windows in Anführungszeichen erreicht, aber was komprimiert er da bitte wohin? Also leert er dann einfach einen Teil raus? Oder
ja,
was
er versucht quasi den, quasi wie so ein Cache zu löschen. Also grundsätzlich, wenn man das mal ausprobiert, zurück zum Experimentieren, ich habe das auch schon mal gemacht. Grundsätzlich meldet übrigens Claude wahnsinnig viel zu spät, dass er tot ist. Also das heißt, er hat davor schon irgendwie fast den Faden verloren. Es ist definitiv so, dass er dann versucht, den Hintergrund, also er versucht zu komprimieren. Also im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Ihr kennt doch, so wer bei mir im Workshop war, kennt so, wenn du das Gefühl hast, der Chat ist zu Ende, dass du dann promptest, machen wir nochmal eine Zusammenfassung von all unseren Erkenntnissen, die wir in neuem Chat verwenden können. Und im Prinzip so ähnlich funktioniert es technisch ein bisschen, aber auch nicht wirklich viel advanceder, dass er so eine Art Erkenntniskomprimierung fahren möchte. dann wie eine Art Restart von dem Chat, was mehr oder minder gut funktioniert, wo ich mich nie im Leben drauf verlassen würde. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, der da dann passiert. Ihr könnt das mal ausprobieren. Zurück zu manche Sachen sollte man auch mindestens ein, zwei Mal experimentieren, aber dann ist auch das Experimentierbudget wieder aus. Aber ganz klare Warnung, wenn Claude meldet, und Claude macht übrigens als einziger diese Meldung, hier der Chat ist gleich tot, ist eigentlich schon zu spät.
Ist schon zu spät, okay. Aber das, was er da quasi tut, ist sowas ähnliches wie das, was ich eigentlich von Hand mache. Also wenn ich in einem Chat gearbeitet habe und habe dann da irgendeine Erkenntnis rausgezogen und ich nehme dann das und packe das in einen neuen Chat, ja, und arbeite, genau, dann quasi mit dem Ergebnis dieses Chats weiter, weil ich eben
nur, dass
nicht
du halt die volle Kontrolle hast von dem, was dann quasi neu gestartet wird, während du halt so dich auf ein System verlassen musst, was auf einer Wahrscheinlichkeitsfunktion funktioniert und du hoffst, dass er das Richtige mitnimmt.
Ja, ich weiß dann ja nicht, was er da komprimiert hat. Ne? Was hat er weggelassen, was hat er mitgenommen?
Genau, und für alle, die meinen berühmt-berüchtigten Rant, warum ich die Memory-Funktion und das Durchsuchen der Chats als unsinnig betrachte, das hat unter anderem auch was mit dem Token-Funktion zu tun, weil damit verneuse ich natürlich auch und verwende Tokens, die ich eventuell gar nicht brauche, weil ich die ja mit in den Kontext schleppe, weil ich die mit in die Chats-Durchsuchen-Funktion schleppe und so weiter. Das heißt, meine nutzbaren Token, dadurch, dass ich diese Funktionalitäten anhabe, werden auch geringer.
Okay.
Wer jetzt final nochmal ein Argument haben wollte, warum wir den Scheiß ausschalten. Sie hat es mal wieder gesagt.
Ja, also wenn wir jetzt zusammenfassen würden, wenn jetzt jemand da sitzt und sagt, okay, ich bereite mich jetzt darauf vor, professionell eine KI-Infrastruktur aufzubauen. Ich will jetzt, was weiß ich, ein Agenten-Framework oder sowas bauen. Dann wissen wir jetzt zumindest mal, okay, Markdown ist gut, strukturierte Prompts sind gut, mit dem Ding so sprechen, wie es auch normaler Mensch noch verstehen würde, ohne Coder zu sein. Alles, was eigentlich reell mit einem Tool-Call zu erledigen ist, schmeißen wir bitte nicht auf das LLM. Was würdest du noch hinzufügen?
Wenn das der Erkenntnisentstand derjenigen Person ist, die KI-Infrastruktur braucht, dringende Fortbildung besuchen.
Sehr schön.
Sorry. Also ja, ich würde dem 150.000 Token ist ein guter Sweet Spot, den kann man sich gut merken. Aber wenn diejenige im Lead ist und das ihr Wissensstand ist und gleichzeitig sie Verantwortung für irgendwelche KI-Strategien, KI-Infrastrukturen oder sonstige Sachen hat, investieren Sie bitte in Fortbildung jetzt. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Es tut mir sehr leid, aber sorry, upskilling yourself, bevor wir hier irgendwie Unternehmensressourcen verbrennen.
Klingt gut. Also nein, nicht, aber...
Nein. Also ich glaube, um einen Ausblick zu sicherlich einer Folge zu bekommen, die wir in den nächsten Wochen irgendwann auch nochmal bekommen, besonders auch, wer mir auf Substack folgt, da wird auch noch ein Artikel, eventuell, wenn ihr diese Folge raus sein, wird er auch schon veröffentlicht sein. Meine ganz persönliche Prognose für 2026 und wer auf LinkedIn folgt, wird es vielleicht schon im Post gesehen haben, go pro oder go home. Deswegen unterscheide ich immer so krass zwischen professionellen und privaten Einsatz. Mir liegt natürlich der private Einsatz auch am Herzen und ich halte da mit vielen Sachen auch immer die Fahne hoch, aber gehen wir mal auf meinen Dayjob. Und das ist der professionelle Einsatz von all dem, was rund um Data Science, Data AI möglich ist. Go Pro oder Go Home wird das Motto für 2026 werden. Es wird sich einfach unterscheiden. Notion ist jetzt Pro gegangen, hat sie viel Kohle gekostet. Jetzt hoffentlich bleiben sie in dem Team. Aber es geht wirklich darum, wie professionell finde ich meinen Umgang mit Gen AI und all den notwendigen Sachen, die dazugehören. Und raus aus Experimentieren sollten wir schon längst sein. Aber Unternehmen, die jetzt noch experimentieren, müssen die Phase des Experimentierens massiv kürzen. Ansonsten werden sie von der schon vorhandenen Welle, die schon längst da ist, zum dritten Mal überrollt.
Ressourcentechnisch, wenn ich als Unternehmen eben in dieser Lage bin und ich will vermeiden, dass ich in sowas hineinfalle und ich habe halt eine klassische Entwicklerstruktur mit, keine Ahnung, irgendwelchen Product Ownern und irgendwelchen Entwicklern, die halt bisher mit JSON und Co. gearbeitet haben, so wie das jetzt wahrscheinlich bei Notion auch war. Was versuche ich denn dann zu finden? Also muss ich wirklich versuchen, mir einen Data Scientist?
Nein. Versucht mal intern zu identifizieren, ob ihr nicht jemanden habt, der schon ein paar Schritte weiter ist. Versucht einen internen Champion zu identifizieren. Könnt ihr den nicht identifizieren? Versucht euch erstmal externe Hilfe zu holen bei einem kurzen Assessment von dem, was ihr braucht. Bevor ihr dann wirklich entscheidet, nein, der Data Scientist ist auch übrigens nicht die klassische Antwort, weil es eine sehr spezielle Profession ist. Der Data Scientist ist ja eigentlich für Rohdaten verantwortlich. nicht für die Implementierung von AI-Enablement. Ich weiß, manchmal habe ich auch, denke ich mir, bin ich jetzt hier gelandet, weil ich eigentlich Team Rohdate bin. Aber das ist definitiv der Fall. Identifiziert erstmal eure, es wird im Zweifelsfall schon jemand geben, der schon mehr Ahnung hat. Egal auf welcher Hierarchiestufe, den einfach mal schnappen. Der, die das schnappen. Ansonsten kann man klein und punktuell externe Hilfe einkaufen. Und aber ehrlicherweise, alle Unternehmen, die jetzt an dem Punkt sind, dass ihr immer noch mit AI startet, tief ein- und ausatmen. Ihr müsst auf jeden Fall Consulting-Budget aufwenden, egal in welcher Art und Weise, denn ihr seid in der Aufholjagd und ihr müsst ein bisschen Gas geben. Also da sollte man definitiv mal einfach klar haben. Und ja, da muss man halt auch nochmal eine gute Beratung finden. Das ist leider auch nicht ganz trivial, aber deswegen ist es so wichtig, auch intern Leute zu finden, die vielleicht schon eine Idee haben oder mit denen eher mit unabhängigen Instanzen vielleicht zu sprechen, die auch beim der Dienstleisterauswahl oder sonst irgendwas helfen können. Auch das gibt es ja jede Menge, gibt's oder jede Menge gibt es nicht, aber auch es gibt Angebote, die wir auch begleiten. Aber da sucht euch jemanden, der euch ein bisschen durchleitet. Deswegen machen wir auch den Podcast. Hört euch solche Sachen an. Es gibt ein paar andere großartige Podcasts, in denen ja auch ich ganz gerne zu Gast sein darf. Also wir haben ja großartige Kollegen, egal ob jetzt Wunderpanik, Unfuck Your Data von Christian, aber auch Tech and Tales von Liz oder auch Doppelgänger von Philipp. Es gibt wirklich richtig, richtig gute Podcasts, gute Quellen, in denen man sich, glaube ich, eine gute Grundlage schon mal an- und aufladen kann, um dann so die nächsten Steps zu gehen. Und identifiziert einfach mal die Leute, die bei euch intern im Zweifelsfall schon ziemlich weit sind. Irgendeinen finden wir immer und von da aus kann man gut die nächsten Schritte gehen.
Klingt nach einem guten Schlusswort. Ja, herzlichen Dank und herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören.
Fürs Zuhören und fürs Interagieren. Wir danken wie immer für all euer Feedback und die E-Mails, die wir bekommen. Es freut mich immer ganz großartig. Achtung, falls ihr eine E-Mail bei mir geschrieben habt und ich Nase noch nicht geantwortet habe, ratet mal, Mutti ist ganz gerne mal ein bisschen verplant. Schreibt noch mal. Ich war im Weihnachtsurlaub und irgendwie ist, glaube ich, ein bisschen was liegen geblieben.
Ja, aber im Weihnachtsurlaub war ich auch. Das ist, glaube ich, völlig verständlich. Ja, nächsten Freitag, 17 Uhr, wieder einschalten in euren neuen KI-Lieblings-Podcast, Layer 8.9. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.